Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Ihr fragt euch vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen später dran diese Woche. Das hat einen Grund. Christian und ich haben einen kleinen Testballon gestartet, beziehungsweise testen wir das heute, denn die Nachrichtenflut, was so die NFL angeht und was dann auch unseren NFL Tuesday immer befüllt hat, ist so ein bisschen abgeebbt und deswegen haben wir uns gedacht, dadurch, dass wir auch schon letzte Woche gesagt haben, dass eine neue Folge mal wieder vom Petspot rauskommen soll, haben wir uns gedacht, machen wir doch mal, wagen wir das Experiment und verbinden beide. Das heißt, wir werden heute erstmal die Themen des NFL Tuesday ganz normal besprechen und dann einen smoothen Übergang zum Petspot machen und dann quasi mit der ersten Folge Petspot starten. Das Ganze zusammengefasst in einer Episode für euch, also sodass ihr auf dem Laufenden seid, was die NFL angeht, aber auch für alle Pets-Fans da draußen, die schon sehnsüchtig gewartet haben auf die aktuelle Folge. Dem wollen wir heute auch eine präsentieren. Das heißt, wir werden erstmal eine gute Viertelstunde, 20 Minuten die einzelnen Themen in der NFL besprechen und dann rüber switchen zum Petspot. Das ist alles ganz schmerzfrei für euch. Ihr müsst einfach weiterhören. Für die Patriots nicht mögen, ist es vielleicht auch mal ganz interessant und wertvoll, da reinzuhören. Das heißt, starten wir damit mit diesem kleinen Experiment, Christian.
Genau, ja. Die Leute, die die Patriots nicht unbedingt mögen, schwer mich so ganz da rein zu versetzen, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir ja doch, wir sind ja nicht so ein Homer-Podcast, was die Patriots angeht. Dementsprechend könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, dass Patriots-Hater den Podcast eigentlich auch mögen könnten, weil wir ja auch sehr kritisch sind, sagen wir es mal so, und dementsprechend könnte ich es mir eigentlich vorstellen, aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, ich weiß nicht, also wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich müsste mir jetzt einen Podcast von, im Football habe ich gar nicht so ein krasses Hass-Team oder Dislike-Team, aber wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich würde mir vor 7 Jahren, hätte ich mir einen Bayern-München-Podcast anhören müssen oder so, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so einen Bock drauf gehabt. Aber wenn er so gewesen wäre wie unser, vielleicht schon, ich weiß es nicht, ja, okay. Keine Ahnung.
Der Vergleich hinkt ein wenig, Christian. Starten wir mit den Themen, die wir haben. Vielleicht eines der wichtigeren Themen, auf jeden Fall in meinen Augen, ist Chris Harris, viermaliger Pro Bowl Cornerback der Denver Broncos, der ja schon vor dem Draft Denver Broncos in Person von John Elway mitgeteilt hatte, entweder tradet ihr mich oder ihr gebt mir eine neue Vertragsverlängerung, hat jetzt zumindest einen Pay Raise bekommen, sprich er hat mehr Gehalt bekommen für die kommende Saison oder diese Saison. Der langfristige Vertrag, den er angestrebt hat, hat er nicht bekommen. Die 8,9 Millionen, die ihm eigentlich zugute standen, wurden etwas versüßt und er soll jetzt für das kommende Jahr ca. 12,5 Millionen bekommen. Das Ganze ist aber, wie gesagt, kein langfristiger Vertrag für einen der wenigen Überbliebenen, sage ich mal, vom Super Bowl-Sieg damals, von dieser großartigen Defense, die so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Er, in meinen Augen, einer der Top 5 Cornerback überhaupt in der Liga, der wirklich alle Positionen spielen kann im Defensive Backfield, hat jetzt, wie gesagt, es etwas versüßt bekommen, seine vielleicht dann letzte Saison bei den Denver Broncos.
Ja, es wirkt so ein bisschen so, ne? Also irgendwie, ich kann schon verstehen, dass er das Bedürfnis hatte, weil jetzt ist der Cornerback-Markt hat sich drastisch verändert. Er ist irgendwie an Position, war vor der Vertragsanpassung so an Top 25, was das Salary angeht, das Average per Year, kann ich schon verstehen, dass er da mehr wollte, denn die Möglichkeiten sind da, er wird nicht jünger und dann gibt es auch mal das Verletzungsrisiko. Was ich bei den Broncos irgendwie mich ein bisschen wundert, ist, warum machen sie das? Also hatten sie wirklich Sorge, dass Chris Harris am Ende dann sagt, okay, dann setze ich halt das Jahr aus, ist mir egal, oder ich setze die ersten Spiele aus, das ganze Jahr aussetzen, das klappt ja dann doch nicht so ganz, wenn er dann wieder in die Free Agency rein will. Aber ja, jetzt haben sie im knapp 3 Millionen, gut 3 Millionen, glaube ich, ne? Ganz knapp gut.
Ja. Ganz knapp.
mehr rausgehauen. Ja, ne? Gut, vielleicht denkst du dich auch, okay, dann geben wir die 3 Millionen raus, ist ja vielleicht auch verdient und dann haben wir Ruhe. Ob er dann nochmal quasi langfristig bei den Denver Broncos unter Vertrag stehen wird, ist ein bisschen fraglich, denn er ist jetzt nun auch nur mal 29 Jahre alt. Da kommt man halt in das Alter rein, wo man nicht mehr so einfach einen langfristigen Vertrag raushaut zu den Vorstellungen, die Chris Harris wahrscheinlich selber oder Chris Harris Jr. von sich selber hat. Ne? Dementsprechend gut möglich, dass er nächstes Jahr Free Agent wird.
Ja, vor allen Dingen, weil die Broncos ja auch in der Offseason dieses Jahr schon den ja auch etwas älteren Kareem Jackson Cornerback für 3 Jahre verpflichtet hatten für ca. 33 Millionen. Und Chris Harris selber ja auch die letzte Saison beenden musste, nachdem er 12 Spiele gespielt hatte, und kam er auf die Injured Reserve mit einem, ich meine, gebrochenen Wadenbein, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, das ist natürlich dann schon immer für beide Seiten so ein bisschen schwierig. Für die Broncos natürlich ist es schwierig, weil sie hoffen, dass er sozusagen seinen All-Pro-Status in die nächste Saison mitbringt und eben so neben Von Miller so das Herzstück der Defense bildet, kommt eben zurück von einer Verletzung, und für Chris Harris ist es natürlich schwierig, nach dieser Verletzung den langfristigen Vertrag dann wirklich zu realisieren. Also so ein bisschen eine schwierige Situation. Ich finde es schade, weil, wie gesagt, ich mag ihn sehr gerne und er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Jetzt auch einen Vertrag, der dann wahrscheinlich auch Top Money gewesen wäre, zu bekommen. Die Broncos, naja, haben jetzt zumindest noch diese Saison ihn im Backfield. Danach wird es wahrscheinlich etwas schwierig werden, ihn zu halten, so wie das Ganze jetzt aussieht. Aber zumindest noch für eine Saison, in der sie ja hoffen, mit Joe Flacco nochmal voll anzugreifen in der AFC.
Ja. Okay. Das hoffen sie.
Du glaubst es nicht, aber vielleicht schafft es.
Ja. Ja, also eher so der Running Gag Flacco, ne?
Eine nicht schöne Nachricht um einen Spieler, um ein Signing, müssen wir auf jeden Fall noch kurz anreißen. Christian, ist Richie Incognito, von dem wir auch hier im Pod schon mehrmals gesagt hatten, wir sind froh und hoffen und gingen eigentlich auch davon aus, dass er nie wieder zurückkommen würde in die Liga. Er ist jetzt bei den Oakland Raiders gestrandet. Nein, sie haben ihn unter Vertrag genommen für einen Einjahresdeal. Die Frage ist, ob er überhaupt ins Team kommen wird, ist eine große Frage. Nichtsdestotrotz ist es kein schönes Zeichen, dass er in die Liga zurückgekommen ist, nachdem er, wir erinnern uns, rassistischen Beleidigungen, das Bullying bei den Miami Dolphins damals, dann seine Wutausbrüche, seine Drohungen. Er wurde einmal verhaftet, weil er seine Großmutter bedroht hatte und sie für den Tod seines Vaters verantwortlich gemacht hatte, hat dann da mit der Faust, glaube ich, ein Loch in die Wand geschlagen, sodass er abgeführt werden musste. Dann hat er, glaube ich, einen Tag später Angestellte des Beerdigungsinstituts, dort auf dem Friedhof, wo sein Vater begraben liegt, bedroht. Er hat sie bedroht zu erschießen, glaube ich. Dann auch wurde er wieder festgenommen. Er musste dann einen 10-wöchigen, wie nennt man das auf Deutsch, Anger Management.
Kontrollierkurs?
Ja, keine Ahnung.
Aber ich glaube, Anger Management
Sensibilisierung,
ist durchaus ein Begriff.
Sensibilisierung dafür, vielleicht mit den eigenen Problemen anders umzugehen. Also eine Person, die auf vielen Ebenen sehr, sehr kontrovers bzw. schwierig ist. Auch Domestic Violence gab es Vorwürfe, das wurde dann aber, da wurde, glaube ich, ein Vergleich geschlossen damals. Er ist jetzt zurück in der Liga, was kein gutes Zeichen ist, und zeigt mal wieder, solange man nicht protestiert in der NFL, hat man immer wieder die Chance zurückzukommen. Da kann man machen, was man will, eine 90-jährige Großmutter bedrohen, Angestellte bedrohen zu erschießen, Domestic Violence, all das ist offensichtlich kein Problem, solange man sich nicht hinkniet.
Ja, ich glaube, tatsächlich hat das auch viel, natürlich ist es immer halt, jedes Team stellt sich die Frage, Talent gegenüber Probleme, ne? Und wenn das Talent überwiegt, dann wird die Person eingestellt. Incognito war immer ein sehr guter Guard. Ja, sehr gut, würde ich glaube ich schon sagen, doch, ja. Was das Ganze jetzt soll von den Raiders, ist für mich wirklich sehr schwer nachzuvollziehen. Also er kostet natürlich nichts. Na, das kann man so sagen. Es ist ein Minimum Salary Benefit Deal, der mit gut einer Million zu Buche schlägt. Aber diese Frage von wegen Low Risk, High Reward, die sind halt PR-technisch und auch natürlich, wenn man sich fragt, okay, was gibt's dafür für ethisch-moralische Vorstellungen bei dem Team, sehr, sehr fraglich. Denn diese Person mag unter Umständen schwere psychische Probleme haben, die sie dazu bewegt, so zu handeln, wie sie handelt. Aber das ist für mich halt auch nicht die, auch keine Erklärung dafür, warum er immer wieder eingestellt wird. Und das ist auch so ein bisschen das perfekte Gegenbeispiel dafür, dass durch irgendwelche Anschuldigungen, sei es jetzt bei Domestic Violence oder sowas, Karrieren zerstört werden. Ich meine, bei Richie Incognito sieht man, dass Karrieren nicht zerstört werden, ne?
Ja, und
ich finde das extrem, extrem unnötig nervig, ätzend einfach.
Ja, es ist unnötig, weil einfach, ich meine, Mike Mayock, der neue GM der Raiders, hat gesagt, okay, das ist natürlich ein Prove-It-Deal, der muss sich beweisen, ein Jahresdeal, und er und John Gruden werden das Ganze natürlich ganz, ganz streng beobachten.
Ja, ja.
Das sind diese klassischen Ausreden, die man dann immer hört. Man fragt sich einfach, okay, warum? Natürlich war Richie Incognito, so wie du es gesagt hast, damals bei den Dolphins, aber auch bei den Bills nachher ein sehr, sehr guter Guard. Nichtsdestotrotz ist er ein relativ offen zur Schau stellender Rassist mit Hintergründen von Gewalt, die er vor allen Dingen Frauen gegenüber immer wieder gemacht hat, angedroht hat. Da frage ich mich einfach, das kann einfach nicht sein, dass die Raiders das machen, dass die Liga ihnen vor allen Dingen auch die Möglichkeit gibt, dass sie Incognito nicht für immer einfach jetzt ausgeschlossen haben. Denn das macht überhaupt keinen Sinn. Und sportlich ist es auch so, man weiß es nicht. Also Richie Incognito war jetzt lange raus, hat offensichtlich große Probleme. Und diese Probleme sollte er vielleicht in den Griff bekommen, denn sportlich macht es auch kaum Sinn eigentlich. Und ich gehe auch stark davon aus, dass er es nicht in den 53-Mann-Kader schaffen wird. Von daher sieht es insgesamt einfach nur für die Liga und vor allen Dingen für die Raiders schlecht aus.
Ja, sehe ich ziemlich ähnlich.
Vielleicht noch kurz eine letzte sozusagen Player-News. Free Agent Jared McCoy, der von den Bucks entlassen wurde. Wir hatten vor einiger Zeit auch drüber gesprochen, als das passiert war. Kurz nachdem haben sie einen Dominican Sue unter Vertrag genommen. Er war bei den Ravens zu Besuch, ist dort ohne Vertrag wieder abgereist. Das ist häufig ein Zeichen, dass man sich eben nicht einigen konnte. Meistens, wenn eben ein, vor allen Dingen auch ein guter Free Agent wie McCoy jetzt zu einem Visit vorbeikommt, lässt man den eigentlich nicht ziehen ohne Vertrag. Er wird jetzt diese Woche bei den Panthers sich vorstellen und die Panthers, die natürlich auch Defensive Tackle brauchen, benötigen, da auf jeden Fall Need haben. Dort wird er eben schauen, ob er dort unterkommen kann. Christian, ich übergebe so ein bisschen das Wort an dich, denn du hast eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest. Und zwar geht es da um Deepwater Horizon, etwas, was man jetzt nicht unbedingt mit der NFL in Verbindung bringen würde. Diese Borf-Plattform BP, die gebrannt hat, die diesen riesen Ökoskandal, diese Umweltkatastrophe ausgelöst hat im Golf von Mexiko. Was hat das Ganze mit der NFL zu tun?
Ja, das denkt man natürlich erstmal, was kann das denn mit der NFL zu tun haben? Schlussendlich ist jetzt rausgekommen, dass die Buccaneers versucht haben, sich an dem Relief Fund, der quasi aufgesetzt wurde von BP, also eine Zahlungsverpflichtung. Ich glaube, der Fonds war im Endeffekt mehrere Milliarden groß. Ich meine sowas um die 15 Milliarden. Ich habe es jetzt leider nicht mehr vor Augen. Aber die Tampa Bay Buccaneers haben sich gemeldet und gesagt, okay, wir haben auch Verluste hinnehmen müssen aufgrund der Katastrophe, die im Golf von Mexiko passiert ist, obwohl sie 360 Meilen oder sowas um den Dreh von dem Ort entfernt waren, haben dann quasi gewisse Auflagen erfüllt, denn um quasi an Gelder von diesem Fonds zu kommen, musste man einen Antrag stellen und den begründen. Da gab es verschiedene, ich glaube, das hing davon ab, wie weit man davon entfernt war, was man dann für Bedingungen erfüllen musste. Bei den Tampa Bay Buccaneers war es so, dass sie quasi in dem einen Jahr, wo das passiert ist, in drei aufeinanderfolgenden Monaten Verluste nachweisen mussten. Das haben sie getan, indem sie irgendwelche Buchhaltertricks gemacht haben, indem sie League Revenue anders verbucht hatten, wo die NFL gesagt hat, okay, wir möchten, dass ihr das monatlich verbucht, dann haben sie es aber in dem einen Jahr dann wohl jährlich verbucht, sodass es dann für die entsprechenden Monate die Einnahmen quasi nicht gebucht wurden. Für mich, ja, erstmal weitermachen. Und ein Gericht hat halt festgestellt, dass diese Ansprüche, die die Tampa Bay Buccaneers gestellt haben, unberechtigt sind, denn sie konnten es nicht entsprechend nachweisen. Und das Gericht hat dann wohl auch zwischen den Zeilen gesagt, so okay, ihr habt versucht, euch Geld zu erschleichen. Das ist für mich eine Sache, wo ich mir denke, das ist sowas von ich finde das wirklich richtig ekelhaft, wenn halt Teams, ein Team wie die Tampa Bay Buccaneers, also es geht keinem Team in der NFL finanziell schlecht. Jedes Team bekommt jährlich um die 250 Millionen Dollar, okay, damals war es halt weniger, aber da waren die Ausgaben auch weniger, Geld zugeschmissen. Die Zeiten, wo es NFL-Teams gibt, die wirklich finanziell am knappsten sind, die sind meines Erachtens wirklich vorbei, seitdem das Salary Cap so extrem steigt, wie es steigt seit 2011, seit dem neuen CBA. Und dann solche Steuertricks zu machen, um halt noch irgendwie extra Geld reinzuholen, das ist für mich einfach echt, ich finde es eklig. Ich finde es wirklich einfach eklig.
Das ist es absolut. Ich frage mich nur die ganze Zeit und auch als du mir die Story zum ersten Mal erzählt hattest, was haben sie denn vorgebracht, weswegen sie Ausfälle hatten, finanzielle aufgrund eben dieser...
Nee, das wussten sie nicht. Also sie mussten nur nachweisen, also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war es so, dass um an dieses Geld ranzukommen, musst du nur nachweisen, dass du weniger Geld eingenommen hast. Also dass du finanziell gelitten hast in irgendwie 2 oder 3 aufeinanderfolgenden Monaten, die zeitlich mit dem Unfall korreliert sind.
Okay, interessant.
Ja, musst du es aber nicht sagen, warum, weil wahrscheinlich ist das auch einfach eine Sache der Vereinheitlichung, ne? Denn es wird viele Antragsteller dort geben und wenn man da in jedem Fall quasi einzeln entscheiden würde, würde das wahrscheinlich viel zu kompliziert werden. Aber dass dann halt solche, ja, ich weiß nicht, das ist halt genauso wie Tax Evasion bei riesigen Konzernen oder bei sehr reichen Menschen, die halt die Möglichkeiten haben, Loopholes zu finden und zu nutzen. Ich finde, das ist einfach, und dann stellen sich die Besitzer dann am Ende hin. Ich meine, im Prinzip ist ja jeder Besitzer in der NFL ist ja Philanthropist, also Menschenliebe,
sowieso,
Menschenfreund. Wo ich mir dann immer denke, ja gut, okay, wenn man auf der einen Seite versucht, so wenig Steuern zu zahlen wie möglich, nur damit man auf der anderen Seite die Hälfte von dem, was man gespart hat, selber ausgeben kann an Zwecke, die man selbst für wichtig erachtet. Es macht mich, also sowas nervt mich tierisch, macht mich auch echt oft genug wütend.
Ja, kann ich nachvollziehen. Glaubst du denn, dass die Liga da den Tampa Bay Buccaneers nochmal auf die Finger hauen wird?
Ich weiß gar nicht, ob sie das können.
Ja, theoretisch ja schon, laut den NFL-Statuten. Das,
ich weiß es
also
nicht.
Also wenn das Gericht entscheidet, dass sie sich Geld erschlichen haben, wie gesagt, noch einmal, wir sind...
Nee, die haben ja den Antrag abgelehnt. Also die haben ja quasi nicht gesagt, okay, ihr seid schuldig des Erschleichens, sondern die haben gesagt, okay, ihr seid nicht würdig, das Geld zu bekommen, weil wir denken, ja, wolltet es euch erschleichen. Das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe.
Okay.
Und ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, ob es dafür quasi Statuten gibt, die das sowas festlegen. Also das wäre dann eher so eine Sache, die wahrscheinlich unter den Besitzern bei einem Treffen abgestimmt werden würde. Und ich glaube, dafür ist die Story einfach nicht groß genug.
Was glaubst du, sagt Mark Wahlberg dazu?
Marky Mark, ja. Der große Hit, den er gedreht hatte. Ich weiß nicht, ich glaube, er sagt einfach, ich kann mich dazu nicht äußern, ich versuche nur ein Leben nach dem anderen zu retten. One life at a time.
Weiteres, ganz interessante Hintergrundstory auf jeden Fall, die wir zumindest noch mal kurz anbringen möchten. Sie wird wahrscheinlich auch erst in der Zukunft wirklich relevant werden. Nichtsdestotrotz geben wir hier schon mal eine kurze Info. Und zwar hat die NFLPA, sprich die Spielergewerkschaft, Spieler angewiesen, Christian, schon mal etwas zur Seite zu legen von den anstehenden Incentives, Boni, die sie bekommen, denn wir haben es schon häufig angesprochen, ein Datum, worauf wir beide uns sehr freuen, die neuen CBA, sprich die Rahmenvertragsverhandlungen, stehen bald an und es könnte, und deswegen sagt die NFLPA eben, guckt, dass ihr ein bisschen was auf der hohen Kante habt, zu Verzögerungen kommt, vielleicht zu einem Lockout kommen, all das haben wir schon mal gesehen, in den amerikanischen Sportligen ist das ganz, ganz häufig der Fall sogar. Glaubst du, Christian, dass es einfach nur so ein wir haben euch rechtzeitig gewarnt Ding ist oder glaubst du, dass die NFLPA und die NFL selber momentan sagen, okay, wir sind sehr, sehr weit voneinander entfernt und deswegen ist es sehr wahrscheinlich?
Ich würde eher zum Ersten tendieren, aber das ein bisschen anders formulieren und würde sagen, okay, es ist wichtig für die NFLPA, für ihre Verhandlungsposition, dass die Spieler in der Lage sind, einem Lockout zu überleben. Denn wenn die Spieler dazu nicht in der Lage sind, dann kann die NFL einfach sagen, okay, nee, wir bewegen uns keinen Zentimeter, ihr könnt ja sowieso keinen Lockout überstehen, überleben. Und deswegen ist es natürlich notwendig, dass die NFLPA zumindest den Anschein erweckt, dass sie in der Lage ist, tatsächlich auch zu streiken, beziehungsweise es auf einen Lockout ankommen zu lassen. Das sind ja leicht unterschiedliche Sachen. Alles, was man so bis jetzt hört, wirkt es so, als wenn NFL und NFLPA sich relativ, also zumindest verhältnismäßig, einig sind. Ich habe so gerade Airquotes hier benutzt, was mich ein wenig verwundert. Scheint aber auch daran zu liegen, dass die Besitzer im Moment wohl bereit sind, ein paar Prozentpunkte des großen Kuchens weiter abzugeben von den 48%, die Spieler generell bekommen können, so ein bisschen was draufzupacken. Auch wieder ein gutes Zeichen, dass es für die NFL sehr gut läuft, denn wenn sie bereit sind, mehr generelles Geld abzugeben, dann können sie nicht so unzufrieden sein.
Durchaus.
Ein weiterer Grund, warum mich diese Tampa Bay-Geschichte so geärgert hat. Wir werden sehen. Es ist natürlich, wir sind halt noch fast 2 Jahre davon entfernt. Nee, beziehungsweise.
Nein, nicht ganz mehr.
Nicht ganz, ne? Also, weiß nicht, 19 Monate. Vielleicht kriegen sie es auch eher hin. Die NFL scheint sehr motiviert zu sein, die ganze Geschichte schnell über die Bühne zu ziehen, denn danach stehen ja auch die neuen TV-Lizenzverträge an und da tut sich ja so einiges. Jeder neue TV-Vertrag wird natürlich immer wieder der größte. Und wir haben ja die Positionierung der großen Internetkonzerne wie Google, Amazon und ja, Twitter vielleicht nicht unbedingt, die möglicherweise Interesse haben, sich auch ein Paket zu sichern und die dann natürlich ganz neues Geld da reinbringen und die dann natürlich auch die Möglichkeit generieren, dass dann quasi nochmal mehr Unternehmen untereinander, naja, ausgespielt will ich jetzt nicht sagen, aber sich gegenseitig vielleicht überbieten. Also dementsprechend hat die NFL durchaus Interesse, die ganze Geschichte schnell abzuziehen. Die NFLPA muss sich natürlich entscheiden, was wollen sie durchsetzen. Ne? Wollen sie nur mehr Geld haben oder wollen sie auch strukturell was ändern? Ein wichtiger Punkt, den ich da sehe, ist, dass die Rookie-Deals kürzer werden. Vielleicht in einem Jahr gekürzt oder sowas in diese Richtung. Und gleichzeitig, dass man die mittlere Klasse der Spieler, also weder die Stars noch die Kaderfüllleute, besser bezahlt, stärkt, was unter Umständen auch schon dadurch alleine passieren könnte, dass man die Rookie-Verträge kürzt, weil die ja doch sehr dazu führen, dass alles jünger wird und Veteranen es schwieriger haben, dagegen finanziell anzukommen.
Ja, ich glaube auch, was ich meine, man muss ja wirklich sagen, von außen betrachtet ist das Ganze ja auf einem sehr niedrigen Level noch. Das heißt, die NFL kann natürlich viel geben. Sie werden natürlich jetzt nicht mit offenen Armen die NFLPA empfangen, aber sie sind auf einem relativ niedrigen Level immer noch, was den Sport angeht, vergleichen auch mit anderen Top-Sportarten in Amerika. Das heißt, die NFLPA muss sich da wirklich, so wie du sagst, das gut überlegen, was wollen sie sozusagen als Kernpunkte mit reinbringen und vor allen Dingen auch durchsetzen. Worauf wollen sie beharren? Das, was du angesprochen hast, mir kommen da noch so ein paar Sachen in den Sinn. Natürlich die Idee insgesamt, die Verträge mehr zu garantieren, ja. Das heißt mehr Garantien für die Spieler zu bekommen.
Aber da scheint es nicht so viel Interesse von Seiten der Spieler für zu geben. Das wundert mich immer wieder. Aber
diese ominöse Richard Sherman Sache, als er sich damals getroffen hat bei diesem Forum, da war das schon Thema. Und ein anderes Thema, was halt auch interessant sein könnte, wäre eben auch die Vergrößerung vor allen Dingen der Practice-Squad-Kader. Da eben finanziell das Ganze aufzustocken, sodass die Teams einfach auch noch mehr Möglichkeiten haben, diese Spieler, diese Journeyman unter Vertrag zu nehmen, ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas finanziellere Sicherheit zu geben, um eben da auch einen größeren Pool zu haben, aus dem man als Team dann fischen kann, wenn man eben viele Spieler mit Verletzungen an Bord hat und dann nicht eben total vor dem,
jemand von der Couch runterholen.
Saisonalen Bankrott steht so ungefähr, wenn sich quasi deine beiden Safeties verletzen, weil dann ist bei den meisten Teams schon ein sehr, sehr großes Problem, sodass, wenn man da eben diese Kaderbreite erhöhen könnte, wäre das eben auch ein guter, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die Liga als solche.
Ja, für die Liga hätte ich halt immer noch die Punkte mehr Spiele. Denn wir wissen ja immer, mehr Spiele bedeutet mehr Sendeplätze, mehr Sendeplätze bedeutet mehr Geld. Gibt ja immer mal wieder die Diskussion, dass die Regular Season verlängert werden soll oder dass die Playoffs vielleicht um ein Wochenende verlängert wird, ob man jetzt quasi weitere Teams macht oder es noch weiter ausplittet oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Modelle für. Das ist natürlich ein einfacher Weg für die NFL, mehr Geld einzunehmen. Und mehr Geld ist natürlich auch immer im Interesse der Spieler und der NFLPA. Aber gleichzeitig erhöht das Verletzungsrisiko, erhöht das generelle Überlastung und so weiter. Deswegen ist das natürlich dann etwas, wo die NFL dann der NFLPA auch entgegenkommen müsste.
Ein Entgegenkommen hoffen wahrscheinlich auch die Jets von ihrem neuen Headcoach Adam Gase, dass er ihnen die Suche nach einem neuen GM nicht zu sehr erschwert. Christian, es wird da jetzt ein paar Kandidaten geben, die in diesem Wochenende, in kommenden Tagen auf jeden Fall bei den Jets zu den Vorstellungsgesprächen zum Jets Assessment Center kommen dürfen. Was weißt du noch dazu? Was gibt's zu berichten?
Ja, es sind drei Termine, sind wohl fest. Zum einen mit Champ Kelly von den Bears, der dort Assistant Director of Player Personnel ist. Dann gibt es noch Scott Fitterer. Fitterer, oh, ein komischer Name. Mhm. Ungewöhnlicher Name, nicht komisch. Der wohl, glaube ich, heute oder gestern schon interviewt wurde von den Seahawks. Und Joe Douglas von den Eagles, den ich als besten Fit eigentlich sehe, denn habe es ja auch schon häufiger angedeutet, die Eagles, was die Front Office mäßig tun, ist sehr gut und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass auch Joe Douglas zumindest innerhalb dieser Linien agieren würde. Was ich mir nur so ein bisschen frage, ist, hat dann jemand wie Joe Douglas, der durchaus wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten wird bekommen können, in der Liga als General Manager zu arbeiten, Lust darauf, zu den Jets zu gehen? Denn die Jets haben extrem viel Geld jetzt gerade ausgegeben für Free Agents, mit dem sich der General Manager dann auch einfach anfreunden müsste. Das heißt, damit er dem Team quasi seinen Stempel aufdrücken kann, das würde wahrscheinlich erst noch nicht mehr im nächsten Jahr passieren, sondern im Jahr da drauf. Und das ist nicht so die schönste Situation. Ne?
Ja, aber du hast immer noch ziemlich viel Cap Space. Du hast immer noch ein Team, was auf den Schlüsselpositionen sehr jung ist. Du hast ein Team, das du eben noch sehr gut weiterbringen kannst, wo du noch sehr viel erreichen kannst. Und du musst und kannst ja auch die Hoffnung haben, dass vielleicht Tom Brady in 2 bis höchstens 3 Jahren die Liga verlassen wird. Bill Belichick dann vielleicht auch, vielleicht schon früher, vielleicht später, wissen wir nicht. Kommen wir gleich zu im Petspot vielleicht. Und dann hast du eben die Möglichkeit, die AFC East für dich neu zu gewinnen. In der Zeit kannst du eben das Team neu aufbauen. Und ich glaube, die Sachen, die sie jetzt eben ausgegeben haben, sei es ja natürlich vorrangig für Mosley und Le'Veon Bell, schaden jetzt dem Rebuild von den Jets nicht unbedingt.
Ja, ich meine, also der Mosley-Vertrag ist halt schon
der ist viel, ja. Der ist viel, aber Ich mag Mosley sehr gerne, ist ein sehr guter Linebacker, auch wenn du die Position nicht so wichtig betrachtest, Christian.
Ja, ich mag den Spieler, nicht den Vertrag. So.
Du hörst dich schon an wie ein NFL-Executive.
Ja, ich versuche in die Rolle zu schlüpfen.
So viel zum NFL Tuesday. In der kommenden Woche wird es natürlich wie gewohnt weitergehen und damit gebe ich jetzt quasi ab an dich, Christian, zum Petspot. Ein reibungsloser Übergang hier bei unserem kurzen Testballon NFL Tuesday / Petspot.
Fusion ist heute unser Thema. Nein, nicht das Thema, aber unser Mittel der Wahl. Herzlich willkommen beim Petspot mit mir und wie immer auch Felix. Hi Felix.
Ich bin immer noch da, hi.
Ja, ich weiß, ich wollte es nur so wie üblich quasi abziehen, um wieder so ein bisschen in den Groove zu kommen, denn es sind ja schon jetzt fast 4 Monate, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ne?
Ja, es ist viel passiert, was uns zu, häufigem Nachdenken gebracht hat.
Genau, die zum einen war halt längere Zeit jetzt auch nicht so viel zu berichten, nachdem wir dann eine relativ ausführliche Folge zum Super Bowl natürlich gemacht haben. Aber dann ist die ganze Robert Kraft-Geschichte quasi passiert und wir hatten selber erstmal wirklich überhaupt wenig Lust, quasi uns intensiv dann in einer Patriots-Folge, Petspot-Folge damit auseinanderzusetzen, haben das natürlich häufig thematisiert im NFL Tuesday und sind
privat
für uns, ja natürlich
viel mehr.
Privat natürlich auch, wir mussten dann natürlich für uns selber auch einiges an Gefühlen ergründen, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, zumindest,
ja.
Wir standen auf jeden Fall vor der, ich sage mal, relativ definitiven Frage, wollen wir es überhaupt noch weitermachen, quasi ein Podcast für die New England Patriots ja im Grunde genommen im deutschen Bereich weiter zu promoten, trotz dieser Vorkommnisse. Das war wahrscheinlich einfach so die größte Frage.
Definitiv, also das heißt, es war nicht ohne. Wir sind jetzt erstmal auf dem Standpunkt angekommen, dass solange nichts Neues passiert, wir jetzt auch erstmal nicht weiter darüber reden. Ist das richtig?
Ja, wir haben genug gesagt zu dem Thema generell, wie wir dazu stehen. Können sich wahrscheinlich auch alle, die uns im sowohl NFL Tuesday als auch im Petspot hören, können sich Gedanken zu machen, beziehungsweise können abschätzen, wie wir zu dieser Causa Kraft stehen. Wir haben aber dann irgendwann gesagt, okay, wir machen diesen Podcast gerne. Wir, also zumindest bei mir ist es so, aber ich kann für dich wahrscheinlich mitsprechen, Christian, wie wir Kraft betrachten jetzt, nachdem das rausgekommen ist und wie wir seine Handlungen betrachten, das hat sich natürlich extrem gewandelt. Nichtsdestotrotz wollen wir hier nicht unbedingt über den Besitzer sprechen, sondern über das Team, auch wenn es berechtigte Kritik daran gibt, dass wir das auch weitermachen, logischerweise. Nichtsdestotrotz, wir machen es erstmal weiter, sprechen über das Team, aber eben mit dem gewohnten mit der gewohnten Kritik, Freudigkeit, die wir auch sonst an den Tag gelegt haben, um das Ganze zumindest gut aufzubereiten und nicht so wie zum Beispiel die New England Patriots Medien oder Boston Medien, die im Grunde genommen gar nicht darüber berichten.
Ja, die Hand, die dich füttert, weiß man nicht.
Ja.
Genau, so viel dazu. Jetzt kommen wir zu dem, zu den restlichen Themen, die wir jetzt für die Petspot-Folge uns rausgesucht haben, beziehungsweise das sind gar nicht mehr unbedingt generelle Themen, sondern wir haben uns jetzt gedacht, dadurch, dass wir eine so lange Pause haben, haben wir natürlich einiges an Day-to-Day-Stuff verpasst, das jetzt einfach nicht mehr so relevant wirkt im Moment und haben uns jetzt mehr oder weniger gedacht, wir konzentrieren uns auf darauf, dass wir uns jetzt in dieser Folge anschauen, wie sieht das Team jetzt im Moment überhaupt aus? Und das beinhaltet natürlich die Free Agency, den Draft, die Abgänge natürlich auch, vielleicht mit inbegriffen in der Free Agency und halt eben auch ein ganz großes Thema in dieser Saison, was ist mit dem Brain Drain, der passiert in New England, also die ganzen Coaches, die das Team verlassen haben und die wenigen Coaches, zumindest die größtenteils unbekannten Coaches, die neu im Team dazugekommen sind und das, ja, ist auf jeden Fall ein Thema, das häufig in den Medien auch vorkommt, aber für mich immer so doch ein bisschen zu sehr, nicht als nicht signifikant genug eingeschätzt wird. Felix, was meinst du?
Ich weiß es nicht. Also, wenn du von den Coaches sprichst, ich weiß nicht, ob das ein insgesamt großes Problem sein wird für die Patriots, dadurch, dass ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass vorher die beispielsweise, die gegangen sind, die natürlich einen herben Verlust darstellen und die natürlich auch Wissen mitnehmen und vor allen Dingen auch einfach Kapazitäten mitnehmen, die man natürlich auch braucht. Vor allen Dingen in der Offseason, um das Team zu trainieren, braucht man eben diese Kapazitäten, sodass Bill Belichick sich verlassen kann, dass die Positional Coaches eben auch das machen, was sie machen sollen. Was dann aber das wirklich entscheidende Coaching angeht, im Sinne von Game Planning etc., ich glaube, da ist Bill Belichick so derartig involviert, dass er zu jeder Zeit jede Position übernehmen kann und dann auch eben mehrere Positionen übernehmen kann. Also ich glaube, auch wenn Josh McDaniels letztes Jahr gegangen wäre, da gab es ja viele Gerüchte, hätte Bill Belichick vielleicht auch sogar die Offensive Coordinator-Stelle übernommen. Vielleicht nicht offiziell, aber inoffiziell auf jeden Fall.
Ja, das wäre wahrscheinlich ähnlich gelaufen. Also ich vermute mal, dass Chad O'Shea dann quasi so eine ähnliche Rolle eingenommen hätte wie Brian Flores für die Defense als praktischer Offensive Coordinator, aber den Titel quasi nicht bekommen hätte. Ne? Mhm. Ich glaube schon, also Bill Belichick ist durchaus in der Lage, jede Position zu coachen. Das geht bis runter zum Panther und Kicker, den er coachen kann. Also da gibt es einige Anekdoten zu, wo er quasi auch schon sich um Panther gekümmert hat, wo man denken würde, okay, welcher Headcoach kann das großartig, abgesehen jetzt vielleicht noch von Harbaugh, der aus dem Special Teams Bereich halt auch kommt. Aber die Vertrautheit beziehungsweise die sich unter Beweis gestellt hat, komisch formuliert, die fehlt jetzt also einfach massiv. Ne? Also Chad O'Shea ist weg, Wide Receivers Coach, dann Josh Boyer, Brandon Daly, Jack Easterby als Character Coach, der so eine Art Teampriester fast war, also der auch viel so ein Spiritual Ding dabei gehabt hatte. Und Brian Flores natürlich als Defensive Coordinator, den hätte ich jetzt fast vergessen. Das ist halt gerade auf der defensiven Seite eine Menge an hohen Positionen, die weggegangen sind, die jetzt alle ersetzt werden mussten. Und zum einen mit Bert Bielema, der jetzt die Defensive Line Coach, der zumindest im letzten Jahr schon beim Team war, allerdings jetzt nicht unbedingt eine feste Position hatte. Jared Mayo, der als ehemaliger Spieler wahrscheinlich relativ schnell reinkommt in die ganze Geschichte und wahrscheinlich auch sehr schnell einen positiven Impact haben kann. Aber danach, es ist auf jeden Fall mit großem Risiko behaftet. Was ist mit Joe Judge, der vom Special Teams quasi rübergeht zu den Wide Receivern, beziehungsweise die Wide Receiver zusätzlich macht und sein Assistant macht, glaube ich, dann hauptsächlich das Special Teams Coaching. Ich habe den Assistant-Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm. Hast du den?
Du meinst jetzt vom Special Teams, oder?
Genau.
Ich glaube, der hieß Archard oder so. Cameron Archard.
Könnte sein, ja. Ja, also es ist halt viel Bewegung drin. Ich glaube, bei allen... Ja, also zumindest bei Bill Belichick steht halt die Fähigkeit nicht in Frage. Die Frage ist halt nur, wie viel Input kann er bekommen? Na, denn auch wenn Bill Belichick den Gameplan erstellt, wird er immer Input bekommen. Und wenn halt dieser Input schlechter oder weniger oder gar nicht wird, kann sich das natürlich auch auf die Fähigkeiten von Bill Belichick auswirken.
Ja, mit Sicherheit. Also es ist natürlich ein gewisses Risiko. Nichtsdestotrotz kann man eben nichts dagegen tun, wenn vor allen Dingen Coaches dann entscheiden aufgrund von, weil eben die Familie daherkommt oder weil sie eben eine gute Möglichkeit sehen bei einem anderen Team, dass sie das Team verlassen. Ich glaube, dass es richtig entschieden wurde, dass man nicht einfach jetzt versucht hat, neue Leute zu holen, um irgendwelche Positionen zu besetzen. Denn im Grunde genommen sind Positionen, auch im Grunde genommen erstmal nur Titel. Die Frage ist, wie weit sind die Leute wirklich mit dabei? Wie weit wollen sie auch selber lernen? Wie weit wollen sie auch selber nach sich weiterentwickeln? Und das hat ja in der Vergangenheit zumindest auch vor allen Dingen bei Bill Belichick und seinem sozusagen Coaching Tree immer dafür gesorgt, dass Leute sich extrem entwickelt haben und sozusagen vom Fahrer zum Defensive Coordinator wurden oder zum GM bei einem anderen Team dann. Also ich glaube, die Möglichkeit und das einfach das Zutrauen zu geben und zu sagen, ich glaube daran, dass ihr das könnt, ich vertraue darauf, ich muss jetzt nicht alles übersehen, überblicken, ihr macht das, am Ende bin ich derjenige, der verantwortlich ist, deswegen helft mir und lasst mich nicht im Regen stehen. Also wahrscheinlich wird Bill Belichick das nicht ganz so diplomatisch rüberbringen, aber was viele eben sagen und was sie eben auch im Nachgang eben Bill Belichick immer zugute halten, ist, dass er ihnen einfach die Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ob das jetzt Archer ist, der im Special Teams das macht und Joe Judge, der dann in eine Rolle kommt, die er vorher noch nicht gehabt hat in der Offense, oder sein Sohn Steve Belichick, das sind eben so Sachen, ich glaube, die nirgendwo kannst du so schnell so viel aufnehmen, so viel lernen wie bei den New England Patriots und es kann eben auch nur ein guter Weg sein und Bill Belichick hat zumindest die jetzt einen kleineren Coaching-Staff, aber er hat einen, dem er wahrscheinlich voll und ganz vertrauen kann und wo er sich da vorstellen kann und sagen kann, Leute, wenn das scheiße läuft, übernehme ich sozusagen stelle ich mich vor die Medien und ihr versucht einfach euer Bestes zu tun, weil ich weiß, dass ihr es könnt und Ansonsten die Schlüsselpositionen, also Josh McDaniels, Dante Scarnecchia sind da, Evan Pierce sozusagen in der Offense, hast du im Grunde genommen deine komplette Brainpower.
Ja, die Offense brauchen wir uns, glaube ich, kaum Sorgen machen.
Auch Kaylee, der Tight Ends macht, ist schon länger beim Team. In der Defense, ich bin heilfroh, muss ich sagen, dass Dingsbums da hier den Job dann... Bitte?
Jared Mayo?
Nee, der designierte Defense.
Ach, Greg Schiano.
Dass er es nicht wird. Ich bin sehr, sehr froh, weil ich ihn als Typen unglaublich schlecht bzw. schwierig finde. Und es gibt mir da zu viele Probleme, die mit ihm sozusagen ins Hause kommen. Von daher bin ich da froh, dass er es nicht macht. Also, und bei den anderen, Bielema hast du angesprochen, der hat, glaube ich, noch nie Defense gecoacht oder zumindest hat das mal gesagt, dass er es auf diesem Level noch nicht gemacht hat. Auch das ist einfach eine Möglichkeit, da zu wachsen und da eben zu lernen und was Gutes warum zu bekommen. Von daher, ich glaube, das einzige Problem wird sein, wie kann man die ganzen Aufgaben, die einfach angefallen sind, weil man jetzt einfach weniger Leute zumindest offiziell in den Positionen hat, auffangen. Und das ist so ein bisschen die einzige Frage, die ich mir stelle. Ansonsten, was Coaching angeht, was den Erfolg des Teams angeht, das würde ich daran eigentlich nicht festmachen. Auch Jared Mayo hast du angesprochen. Ich meine, der hat nie was anderes gesehen als die New England Patriots. Der ist in diesem System gedraftet worden. Er hat in diesem System gespielt. Und
der war auch immer sehr... Captain-mäßig unterwegs. Ne? Also selbst als Spieler war er schon sehr involviert und cerebral, wie man es dann so schön nennt. Ne? Zumindest wurde ihm das immer nachgesagt. Schlussendlich ist es auch eine Sache, die wir wahrscheinlich auch nach der Saison nicht wirklich bewerten können, weil das Coaching unter Bill Belichick, also unter ihm, ne, dass sich unter ihm stattfindet, das ist unglaublich schwierig zu trennen von Bill Belichick selbst. Und dementsprechend wird es auch extrem schwer sein, rückwirkend auf die Sache zu schauen und sagen, ja, es lag an den Coaches. Denn das ist im Prinzip von außen kaum festzustellen, wenn der Head Coach einigermaßen gleich bleibt und halt auch nachweislich so involviert ist, wie es Bill Belichick ist.
Absolut, ja.
Eine Sache wird halt spannend sein, denn Brian Flores, zumindest hatte man das Gefühl gehabt, dass er im letzten Jahr eine aggressivere Defense gecoacht hat und auch teilweise innovativ. Ich glaube, in 3-4 Spielen kam es sehr häufig vor, dass wir eine sehr crowded Defensive Line hatten mit Spielern, die standen, mit Spielern, wo man nicht wusste, wer jetzt im Blitz kommt, wer nicht kommt, ob alle rausdroppen und so. Und das war zumindest in Teilen sehr erfolgreich. Auch da ist dann natürlich die Frage, okay, war das jetzt Brian Flores' Idee oder kam die jetzt von Bill Belichick oder wie ist das da anzusiedeln? Es ist wirklich sehr schwer abzuschätzen, tendenziell. Ja, glaube ich auch, dass es geregelt wird. Aber es ist halt schon... Ja, es ist nicht ohne Gefahr, ne? Aber man muss sich halt auch einfach damit abfinden.
Ja, ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch viele Leute kommen werden von heute auf morgen.
Ja, vor allen Dingen, weil Bill Belichick natürlich immer ziemlich stark aus dem eigenen Team heraus promotet oder halt Leute, mit denen er vorher schon zu tun hatte oder halt einige von diesen College-Leuten, zu denen er einen großen Respekt hat.
Ja, absolut.
Okay, so viel zu der Coaching-Situation. Dann gehen wir doch mal rüber und gucken uns an. Sollen wir einfach mal anfangen mit den Abgängen von den Patriots?
Ja, zähl sie gerne mal auf. Ich habe sie gar nicht mehr alle auf dem Schirm.
Jetzt muss man mal eben kurz schauen. Cordarrelle Patterson ist weg.
Ja.
Verkraftbar.
Ja.
Adrian Waddle, mittlerweile vielleicht ein bisschen problematisch.
Ja, würde ich auch sagen.
Er hat jetzt auch keinen wirklich dicken Vertrag bekommen. Ich glaube, irgendwas um die 2 Millionen. Dwayne Allen, ja, okay, nicht wirklich schlimm. Eric Rowe ist zu den Dolphins gegangen, hinter Brian Flores hinterher. Auch jetzt nicht unbedingt schlimm, denn ich finde, die Cornerback-Position ist vielleicht die tiefste Positionsgruppe bei den Patriots.
Ja, und das schon seit einigen Jahren mehr so gewesen. Also da ist wirklich eine Positionsgruppe, über die ich mir überhaupt keine Sorgen mache momentan.
Adrian Claiborne, nachdem er wirklich nicht wirklich überzeugen konnte, ist zu den Falcons zurückgegangen. Trey Flowers, der seinen massiven Vertrag bei den Lions bekommen hat, muss ich auch sagen, bin ich nicht traurig, dass die Patriots eben den Vertrag nicht gegeben haben.
Ja, ich bin ein bisschen traurig, weil Trey Flowers ein großartiger Spieler war, was seine Vielseitigkeit angeht. Derjenige, der vor allen Dingen auch in den wichtigen Spielen, in den Playoffs, Super Bowls wirklich immer sehr, sehr gut gespielt hat, ein großer, großer Anker war und sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Patriots eben unter ihm auch 2 Super Bowls gewonnen haben. Klar, den Vertrag geben die Patriots eben einfach nicht. Das haben sie bei Chandler Jones nicht gemacht, das haben sie mit Jamie Collins nicht gemacht und das werden sie auch beim nächsten nicht machen. Von daher war es abzusehen und ich glaube auch, sie können es auffangen. Mit Michael Bennett ist ja auch ein Spieler da, der zumindest, ich glaube, in Kombination mit den anderen in der D-Line das ganz gut auffangen kann.
Ja, es ist halt die Frage, ob Bennett so versatile ist, wie es dann am Ende Trey Flowers war.
Ja, er hat viel. Bennett hat in seiner Karriere ja auch viel Defensive Tackle, Defensive End gespielt, in verschiedenen Schemata, 3-4-4-3. Also der kann sehr, sehr viel spielen in der Defensive Line.
Dann als notable Abgang natürlich noch Chris Hogan, na Scherz beiseite. Chris Hogan, der kein Geld bekommen hat, der wahrscheinlich auch ein bisschen, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen ist, hat einfach im letzten Jahr kaum noch eine Rolle gespielt. Oder ja, kaum noch, weiß ich nicht, aber keine große Rolle mehr gespielt. Sagen wir es mal vielleicht so. Trent Brown, sicherlich auch eine sehr interessante Geschichte dann am Ende, dass er auf einmal dann den nächsten höchstbezahlten Offensive Tackle-Vertrag bekommt in der Liga, nachdem er nur ein Jahr bei den Patriots gespielt hat und dann vor allen Dingen jetzt bei den Raiders auch noch Right Tackle spielt und nicht Left Tackle zumindest spielen soll. Also irgendwie... ja, Raiders halt, ne? ja, und Malcolm Brown ist auch weg. Kein First-Round-Bust, das würde ich nicht sagen, aber ja, so unterm Radar.
Ja, das stimmt. Also es war wahrscheinlich nicht First-Round-Talent-mäßig, was man sich erhofft hatte von ihm, aber er hat wirklich... viel gespielt. Also man muss ja auch sagen, er hat war immer da, war eigentlich immer verfügbar und hat gute Leistungen gebracht. Er hatte viele Ups und Downs, aber insgesamt ein steady sozusagen Performer in der D-Line für den damals ja dann weggegangenen Vince Wilfork auch.
Genau. War das nicht ein Jahr noch dazwischen oder so? Aber okay.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das insgesamt, also die, wie gesagt, die D-Line, klar, da sind eben Trey Flowers in der O-Line, Trent Brown, das sind so die großen Namen, die weggefallen sind, für die Patriots dann wahrscheinlich auch wieder schöne Compensatory Picks bekommen. Aber ja, die beiden sind natürlich hart. Du hast so ein bisschen scherzeshalber über Chris Hogan gelacht. Für mich, was für mich wirklich schwierig ist, ist Dwayne Allen. Ich weiß, du bist nicht so der allergrößte Fan, aber Dwayne Allen war für mich in den Jahren, in denen er da war, unglaublich wichtig. Also er hat als Tight End, auch wenn er im Grunde genommen gefühlt nur 10 Bälle gefangen hat, Unglaubliches gemacht im Laufspiel. Er hat dafür...
Ich weiß nicht, ob er überhaupt 10 Bälle gefangen hat.
...dazu beigetragen, dass das Laufspiel von den Patriots wirklich wieder neu erfunden wurde. Er hat quasi den Swing-Tackle auf der Tight-End-Position gespielt. Unglaublich wertvoller Spieler. Natürlich zu teuer, was das angeht, aber Dwayne Allen für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler, den man eigentlich nie gesehen hat. So dieser klassische, ja, wie man so schön sagt, Unsung Hero. Den ich gerne weiterhin bei den Patriots gesehen hätte, um da eben diese Stabilität zu sichern in der O-Line, denn das ist vielleicht so ein Punkt, der einfach momentan noch so ein bisschen Fragezeichen hat, die O-Line.
Ja, definitiv, denn Isaiah Wynn ist immer noch nicht bereit für Kontakt, also immer noch nicht freigegeben. Was noch nicht unbedingt problematisch ist. Ich glaube, dass er die OTAs verpasst. Da hätte man schon mit rechnen können. Die Frage ist, kann er komplett zum Training Camp starten und dort dann hoffentlich die Left-Tackle-Position einnehmen? Denn wenn er nicht dazu in der Lage sein sollte, dann wird es eng. Aber ich habe irgendwann gab es auch Aussagen von Scar, also von Dante Scarnecchia, der in höchsten Tönen von Isaiah Wynn geredet hat. Und das kann man, glaube ich, schon für ernst nehmen und wirklich darauf hoffen, dass er der Left Tackle ist und man mit ihm in die Saison reingehen kann, ohne dass man sich jede Woche Kopfzerbrechen um diese Position machen muss.
Ich hoffe es. Und Cajus, den sie gedraftet haben, der vielleicht den Swing-Tackle spielen ja, kann, den Waddle
der langsam rangezogen
hat.
Wird, ne?
Genau. Und da muss man eben hoffen. Also ich glaube auch, diese, was du angesprochen hast, die Tackle-Position, das ist wirklich so ein bisschen so ein Fragezeichen. Also kann Isaiah Wynn auf der Left-Tackle-Position vor allen Dingen zumindest annähernd das machen, was Trent Brown letztes Jahr geschafft hat. Und bleibt Marcus Cannon gesund und munter und verletzt sich nicht. Denn er ja auch in seiner, er ist schon lange in der Liga, aber gefühlt ja noch nicht, weil er eben sehr, sehr häufig aussetzen musste mit Verletzung. Und danach wird es halt so ein bisschen eng auf den Tackle-Positionen. Die Guards und Center, für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Was hältst du davon? Ich habe das letzte gelesen, Christian, Joey Tooney haben sie probiert auf Left Tackle, der einer der besten Left Guards auch in der Liga, zumindest hat er sich dahin gemausert, letztes Jahr beim, was denn?
Na, da habe ich einfach noch eine Meinung. Aber ja.
Ja gut, also das, der Super Bowl gegen Aaron Donald hat Joey Tooney überragend gespielt.
Ja, beziehungsweise ich glaube, wir haben immer eine andere, also wenn du einer der besten Guards der Liga sagst, dann meinst du wahrscheinlich sowas Top 15 bis Top 12 oder so. Und
nee, einer der besten, dann meine ich in den Top 10.
Ja, aber wenn ich einer der besten, dann denke ich halt eher so Top 5, Top 3. So. Und das, deswegen, ja, okay, Top 10 könnte ich mich vielleicht mit abfinden. Aber ja, ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, dass er Left Tackle gespielt hat, lag einfach daran, dass sie keinen anderen hatten. Ne? Und er hat, glaube ich, im College hat er auch ein bisschen Tackle gespielt. Dementsprechend hat er die Fähigkeit dazu gehabt. Und ich glaube, das war einfach eher ein Placeholder. Also ich glaube nicht, dass sie ihn wirklich so, dass das Plan B oder C ist, dass sie ihn auf Left Tackle nach außen schieben. Das ist dann vielleicht eher so Plan D oder vielleicht C.
Okay.
Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein ernsthafter Plan ist. Also das ist, glaube ich, wirklich einfach echt ein Backup-Ding dafür. Ja, ich meine, Offensive Tackle ist sicherlich ein Problem. Das größte Fragezeichen in dieser Saison war natürlich, wir haben noch gar nicht über Gronkh geredet, fällt mir gerade auf.
Wer ist Gronkh?
Ja, wer ist Gronkh? Wer ist eigentlich Gronkh? Das sollte eigentlich, hätte eigentlich so eins der ersten Themen werden müssen, ne? Wenn wir jetzt noch gar nicht im Petsport darüber gesprochen haben. Ja, Rob Gronkowski ist in den Ruhestand gegangen, falls ihr es noch nicht mitgekommen habt. Lustig, ja. Ich glaube, wir können das Ganze auch, wenn wir es jetzt kurz halten wollten, damit abschließen, er ist nicht ersetzbar. Du kannst die Offense, die du in den letzten Jahren gespielt hast, mit Rob Gronkowski, als sie Teil davon war, so nicht weiter spielen, denn du findest den Ersatz für ihn nicht.
Nee, also für Gronkh gibt es keinen Ersatz.
Genau. Vielleicht kann man, ja, ich meine, wir haben jetzt mit Austin Safarian Jenkins einen jungen Tight End, der...
Jung?
Ja, verhältnismäßig jung. Ist jünger als Gronkh. Was ist der, 27 oder so? 26. Ist jung.
Ja.
Ist jung. Das ist noch grün hinter den Ohren. Der sehr... gute Spiele, gute Phasen hatte, aber halt viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte und halt das berühmte inkonsistent, unkonstant war. Ne?
Mhm.
Ja, ist ein Signing, das mir sehr gut gefällt, vor allem extrem günstig. Wir werden sehen, was daraus wird. Dann haben wir natürlich Ben Watson, der sich aus seinem PED-Retirement quasi bei den Patriots zurückgemeldet hat. Haben wir das in der letzten Folge eigentlich schon gehabt?
Nee, hatten wir noch nicht. Also in der, du meinst in der letzten NFL Tuesday-Folge? Nein.
Genau. Ben Watson ist quasi positiv auf, war das Testosteron getestet worden?
So wie ich es verstanden habe, ja.
Ja, ne? Und er hat es damit begründet, dass er gedacht hat, ja gut, ich gehe jetzt in Ruhestand, jetzt kann ich mich auch ein bisschen gesund spritzen. Meine Ärzte haben mir das empfohlen. So, okay, was das jetzt am Ende wert ist, weiß ich auch nicht.
Vor allen Dingen, ich bin kein Mediziner, aber wieso spritzt man das, wenn man in Ruhestand geht, in Sportruhestand?
Vielleicht Heilung oder so, ich weiß
nicht. Ja, wer weiß.
Naja, ist am Ende auch egal. Es wirkte so, als wenn er jetzt überrascht davon gewesen wäre, dass er dann quasi wieder spielt und dementsprechend dann überführt wird. Ja.
Er hat den Patriots ja auch offiziell gesagt, dass ich wahrscheinlich, wenn sie mich testen, positiv sein werde, weil ich dachte eben nicht, dass ich nochmal spielen werde. Und dann, so wurde es berichtet, hätten die Patriots ihm auch einen relativ freundlichen Vertrag gegeben, im Sinn von, dass viele der Incentive, der Boni eben auch ausgezahlt werden nach seiner Vier-Spiele-Sperre.
Genau, beziehungsweise dass es Incentives sind, die trotzdem noch erreichbar sind. Was mit Ben Watson passieren wird, ich weiß es nicht. Seine Karriere ist halt immer weiter weniger geworden in seiner Production, aber das ist natürlich auch verständlich, weil er natürlich auch immer älter wurde. Insgesamt ist es natürlich schön, dass er so Full Circle geht quasi, ne? In New England gedraftet und dann
Ja.
dort die Karriere auch beenden. Das ist natürlich, das hat eine gewisse Poesie natürlich.
Genau, wenn er es dann wirklich auch schafft, auch er ist so ein klassischer, ähnlich wie Demaryius Thomas, für mich so ein, könnte so ein Reggie Wayne-Fall werden, und dann irgendwann jetzt im Laufe des Sommers dann wieder gecuttet werden. Bei der Tight-End-Position, klar, Austin Seferian Jenkins sieht jetzt momentan so ein bisschen so aus, als müsste er die riesengroßen Clownschuhe von Rob Gronkowski anziehen. Was ich glaube, ist, dass Matt LaCoste eine ganz gute Saison spielen kann. Und ich bin gespannt auf Steven Anderson, der letzte Saison schon ein, zwei Mal immer mal wieder mit dem Team unterwegs war. Und gerade in den Playoffs hieß es dann, oder dann auch als Gronk so ein bisschen Probleme immer wieder hatte, verletzungsbedingt, hieß es, dass er vielleicht derjenige sein könnte, der ihn ersetzen kann. Der einer, der eher ein dieser klassische Move-Tight-End ist, der eben nicht unbedingt der großartige Blocker ist, sondern eher ein zu groß, zu schwer gewordener Wide Receiver sein kann. Das heißt, die beiden so ein bisschen, oder die drei, Seferian Jenkins, Lacoste und Anderson, sehe ich so ein bisschen jetzt so als die Frontrunner, um eine Position, nämlich die des Rob Gronkowskis, auszufüllen.
Ja, ich glaube, bottom line kann man wirklich sagen, Gronk ist nicht zu ersetzen. Also es gibt keinen Spieler, der dieselben Fähigkeiten hat, auch noch nicht mal in der Liga, würde ich mal sagen, der so universell auf dem Niveau einsetzbar ist. Insofern muss die Offense sich da einfach anpassen. Schon interessant, dass sie kein Tight End gedraftet haben. Gut, da ist dann vielleicht auch einfach keiner verfügbar gewesen, wo Bill Belichick und sich das Staff gedacht hat, okay, das versuchen wir mal. Dieser Hockerson? Nein. Der zu den Lions gegangen ist?
Hawkinson,
Hockerson, doch. Der wäre natürlich so der Kandidat gewesen. Diese Universalität quasi sowohl im Blocken als auch im Fangen. Aber an Nummer 8 natürlich außerhalb jedweder Reichweite von den Patriots, da hätten sie ja Haus und Hof für verkaufen müssen und das wäre, glaube ich, nicht so sonderlich klug gewesen. Dann haben sie halt einen Wide Receiver gedraftet.
ja.
Ja, das erste Mal in der ersten Runde für Bill Belichick, durchaus besonders. Gleichzeitig wissen wir, wie problematisch es zumindest in jüngerer Vergangenheit für die Patriots war, selber Wide Receiver zu draften. Das hat selten gut funktioniert. Das letzte Mal wirklich gut mit Julian Edelman in 2009. Und streng genommen wurde er ja auch nicht als Wide Receiver gedraftet.
Nee, wurde als, wir wissen nicht, was du kannst, aber du kannst Football spielen, gedraftet. Die Position wurde dann schnell abgelöst und er wurde Punt Returner für Wes Welker eigentlich, ja. Und ja, dann irgendwann Wide Receiver von und bester Freund von Tom Brady.
Genau, Best Buddy.
Das wird
Ja.
bei N'Keal Harry vielleicht so ein bisschen nicht ganz so, dadurch, dass er eben in der ersten Runde gedraftet wurde, aber auch er hat ja gute Return-Fähigkeiten, wurde jetzt eben auch in den OTAs schon derart eingesetzt. Er bringt eben was ganz anderes mit, durch seine Athletik, durch seine Größe, vor allen Dingen seinen Radius, den er abdecken kann.
Die guten Hände.
Genau, also ich bin extrem gespannt auf N'Keal Harry. Nicht nur, weil er eben First-Round-Pick ist als Wide Receiver bei den Patriots, sondern weil er natürlich unglaublich viel jetzt in kurzer Zeit übernehmen muss. Also man hat jetzt schon die Instagram-Bilder gesehen, dass er privat mit Brady und Edelman trainiert. Aber er muss eben das, was Brady und Edelman aufgebaut haben, in, weiß nicht, wie vielen Jahren, 7, 8 Jahren, nee, mehr, 9 Jahren, muss er jetzt irgendwie so schnell wie möglich übernehmen. Dieses Vertrauen, wovon man immer spricht, muss er aufbauen, dass er, was seine Fähigkeiten angeht, auf jeden Fall das machen kann, was die Patriots sich wahrscheinlich erhoffen, ist unbestritten. Die Frage ist, wie schnell verdient er sich den Respekt von Brady?
Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr schwere Situation, in der er sich jetzt befindet, denn es ist ja generell schon so für Rookies, wenn die in die NFL reinkommen, dass sie erschlagen werden mit Informationen. Es sind ja auch nicht nur Informationen. Ich meine, du hast auf das erste Mal in deinem Leben einen quasi immer vollen Goldbeutel mit dir rumhängen, der dein Leben ändert. eine ganz andere Arbeitsweise wahrscheinlich nochmal in dem Team, viele Dinge, um die man sich kümmern muss, neues Haus und so weiter. Und dazu kommt dann halt noch ein neues Playbook.
Haus
und
für dazu die Mama, Haus für die Oma,
genau,
Haus für den Bruder,
Auto und so weiter. Haus
für die Schwester, genau.
Und dazu hast du dann auch noch Bill Belichick, einen Coach, der der ihm wahrscheinlich auch einiges an Respekt abzollen wird. Und Tom Brady, da wird er sich ähnlich verhalten, obwohl Tom Brady natürlich bei den OTAs mal wieder nicht anwesend ist. Lieber in seinem Haus in Boston selber quasi privat trainiert, weil er denkt, dass er das besser kann. Oder, naja.
Weil Alex Guerrero das besser kann.
Genau, ja. Das ist vielleicht dann nochmal irgendwann Thema, wenn wir dann über den nächsten Seth Wickersham Report sprechen, der in 5 Monaten bei ESPN droppt und sagt, dass Tom Brady böse ist oder sowas. Ja. Aber ja, es wird interessant, der negative Punkt bei N'Keal Harry, den man immer wieder hört, ist, dass er keine Separation generieren kann. Das ist wahrscheinlich relativ übertrieben am Ende, denn wenn er gar keine Separation generieren könnte, dann wird er kein NFL-Spieler sein. Aber wir werden sehen, inwiefern das ein Problem sein könnte und natürlich auch, wie schnell er die Offense quasi verinnerlichen kann. Ansonsten in der Wide Receiver Position, du hast es eben schon kurz angesprochen, Demaryius Thomas. Wir werden sehen, ob er es überhaupt ins Team reinschafft. Aber
glaubst
die Wide Receiver Position.
Was ist da deine Einschätzung?
Ja, ich meine, wenn es realistisch, wenn ich drauf wetten müsste, dann würde ich sagen nein, weil das ist das wahrscheinlichste Ergebnis, ne? Aber man hofft halt immer.
Ja, das stimmt.
Es ist schwierig. Die Patriots wurden so ungefähr bei jedem Wide Receiver mit in Verbindung gebracht, ob er jetzt bei einem Team unter Vertrag stand oder nicht, weil sie angeblich bei jedem Spieler auch angefragt haben. Auch bei Antonio Brown und Odell Beckham sollen sie zumindest die Fühler ausgestreckt haben. Dann hatten wir die Geschichte, dass Humphries im Prinzip, dass sie eben Humphries mehr Geld angeboten haben, aber er schon unter Vertrag genommen wurde, beziehungsweise zugesagt hatte. Und dann Jamison Crowder wurden sie, glaube ich, auch mit in Verbindung gebracht, der bei den Jets gelandet ist. Also die Patriots haben keinen Stein nicht umgedreht gelassen.
Ja, man weiß halt auch nicht, wie sehr sie versucht haben, den Stein auch hochzuheben. Ne?
Ja.
Und vielleicht haben sie einfach nur einmal dagegen getreten und dann hat es nichts getan. Also ich meine, wenn das alles gut läuft, ich glaube auch nicht daran, ich glaube auch nicht, dass Demaryius Thomas in den Kader kommen wird, aber wenn er wirklich dann auch spielen kann, das ist ja eigentlich die größte Frage, weil sie werden ihn, werden sie ihn rausschmeißen, weil er einfach körperlich nicht mehr auf dem Niveau ist. Und wenn sie denken, der macht 2 Spiele und ist dann verletzt, dann werden sie ihn nicht mitnehmen. Und so wie es in den letzten Jahren häufig war bei Demaryius Thomas, aber wenn es gut laufen würde, dann hättest du natürlich ein verdammt angenehmes Receiving Core für Brady. Du hättest auf den Außen N'Keal Harry, du hättest Demaryius Thomas, dann Inman, ich glaube einer, der ganz gut da reinpasst.
Könnte wirklich sehr gut funktionieren, das stimmt. Also Inman ist so ein underrated Faktor, auch der unter Umständen doch einige Auswirkungen haben könnte.
Genau, und dann eben dann hast du in der Slot Julian Edelman und das Philip Dorsett kannst du damit reinschmeißen. Maurice Harris ist, glaube ich, auch kein schlechtes Signing. Also da hast du wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und kannst sehr, sehr vielseitig mal wieder und sehr kreativ werden, wenn du Josh McDaniels bist. Also wenn das passt, könnte ich mir das wirklich... Ist das wirklich eine sehr, sehr gute Positionsgruppe? Wie gesagt,
Josh Gordon haben wir bis jetzt noch vergessen.
Und Josh Gordon, stimmt.
Der auch noch unter Umständen wieder zur Verfügung stehen wird.
Ja, das Tender haben sie ja ihnen gegeben. Aber genau. ich kann mir gut vorstellen, dass Maurice Harris so ein bisschen der ist, der vielleicht unterm Radar fliegt und am Ende auch einiges an Spielzeit bekommen wird. Der bringt im Grunde genommen das mit, was Julius Thomas, Demaryius Thomas, mitbringen kann, aber wahrscheinlich aufgrund seines Alters vielleicht noch etwas spritziger ist.
Möglich. 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 Gut, dann haben wir die Offense eigentlich. Wir haben Tom Brady, dass er wieder nicht beim Training dabei ist. Wir haben die Wide-Receiver-Position betrachtet. Running Back Position hat noch ein bisschen Nachschub bekommen im Draft, in Form von Damian Harris, der in der dritten Runde gedraftet wurde und dann in dem Moment, wo so als Best Player Available so gehandelt wurde. Oder siehst du das anders?
Ja, ich war etwas überrascht, weil das Running Back Core ja eigentlich recht gut aufgestellt war. Aber ich meine, genau. Die Tiefe, die Patriots, glaube ich, da brauchen auf der Running Back Position. Die wollten sie einfach noch mehr vertiefen und wenn das so stimmt, wie du sagst, dass es eben einfach der beste Spieler auf ihrem Draftboard war, der zu dem Zeitpunkt dann auch verfügbar war, dann holen sie ihn halt, dann draften sie ihn, ungeachtet vielleicht der Position und ungeachtet der Needs, die sie haben. Ansonsten schön zu sehen einfach, sie haben im Running Back Core niemanden verloren. Sie können in die Saison starten mit Sony Michel, der in seine zweite Saison kommt, da bin ich gespannt. James White, Rex Burkhardt, mit den drei macht es sehr viel Spaß, den drei auf jeden Fall zuzuschauen. Das ist immer wieder schön, wie die Patriots die drei auch einsetzen. Und da bin ich mal gespannt. Ich freue mich sehr über Brandon Bolden, dass er zurück
ist. Die Touchdown-Maschine, ne?
Die Touchdown-Maschine aus Miami. Ich bin sehr froh, dass er zurück ist. Ich mochte ihn immer sehr. Damit wird auch ein Loch so ein bisschen geschlossen, nämlich im Special Teams. Da hatten die Patriots ja letztes Jahr einige Probleme. Wir haben uns häufig gefragt, warum lassen sie so viele Return-Yards zu? Warum ist die Coverage so schlecht? Brandon Bolden als ein Core-Special-Teamer eigentlich bei den Patriots wird da mit Sicherheit dann auch wieder was schließen können und dementsprechend dann vielleicht auch Leute wie ein Rex Burkhardt, der letztes Jahr sehr viel Special-Teams gespielt hat, auch entlasten können.
Ja, im Prinzip ja, sehr gut möglich. Also es wird mich nicht wundern, denn das ist halt Brandon Boldens Forte im Special-Teams, sich verdient zu machen. Sehr, sehr selten ist er nur am Laufen selber. Also eigentlich nur dann, entweder wenn die Hütte brennt und alle vorher irgendwie gerade nicht mehr verfügbar sind oder wenn das Spiel schon entschieden ist und man einfach nur noch die letzten Yards rausgrinden muss, das ist eigentlich so die Zeit von Brandon Bolden. Sonst viel anderes hat er bei den Dolphins auch nicht gemacht. Ne? Ich glaube, waren das nicht sogar auch die einzigen beiden Carries, die er überhaupt bekommen hatte bei den Dolphins über die gesamte Saison letztes Jahr?
Nee, ich glaube, er hatte noch ein bisschen mehr.
Ja, aber auf jeden Fall nicht viel mehr.
Nee, es war nicht verdammt viel, aber Brandon Bolden. Also ich meine, wie gesagt, als Special Teamer ist er ein großartiger Spieler. Also ich glaube, ich habe jetzt mal geguckt, er hatte, ein bisschen mehr, er hatte 8 Carries für ja. 91 Yards. Dann könnte es doch das gewesen sein, was du ansprichst. Also großartige Statistik, 11,4 Yards im Average, 2 Touchdowns. Das alles in
jeder vierte Lauf ein Touchdown, das ist nicht schlecht.
Ja,
gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Offense ganz abgeschlossen. Ich bin auch sehr gespannt auf Sony Michel. Also zum einen natürlich, was seine Kniesituation angeht, die ja auch so die ganze Zeit so ein bisschen im Hintergrund mitwabert. Bone on Bone, wie es dann immer so schön heißt, was am Ende dran ist. Ich hoffe, dass er ein bisschen versatiler wird, also dass er mehr im Passing-Game auch zum Zuge kommt. Es hat meines Erachtens durchaus auch damit zu tun gehabt, dass es im letzten Jahr ein bisschen zu viel für ihn war insgesamt. Also wenn er da noch mehr Optionen bieten kann, dann wird die Offense schwerer zu berechnen und das wäre sehr viel wert. Am Ende werden wir sehen, ob das auch so funktionieren kann oder nicht. Aber wenn wir jetzt mal zur Defense gehen, ich würde sagen, sie ist signifikant vielleicht nicht, aber sie ist deutlich besser geworden als letztes Jahr.
Ja, ich würde dem sogar nicht unbedingt signifikant zustimmen, Christian, aber so ein bisschen zustimmen auf jeden Fall, weil was mich freut ist, dass einfach einige Spieler zurückkommen, auch aus Verletzungen. Ich bin sehr gespannt auf die Linebacker, die zurückkommen, eben Bentley, der zurückkommt. Ich bin sehr gespannt auf Michael Bennett, den ich sehr, sehr mag als Spieler, als Person. Und dann das, was ich letzte Saison schon immer wieder angesprochen habe. Wir haben den besten Corner in der Liga momentan wahrscheinlich in Stephon Gilmore. Wir haben ein sehr, sehr starkes Safety-Duo, was man halten kann, beziehungsweise eigentlich ein Trio mit Duran Harmon. Und dann die zweite Cornerback-Position, da hat man eben Draft nochmal nachgelegt, recht früh. Und dann hat man eben Spieler, die letztes Jahr extrem gut rausgekommen sind. Also JC Jackson und auch Keon Crossen, die beide eigentlich, wo ich dachte so, konnte ich mich erst nicht so mit anfreunden, die aber dann extrem gut gespielt haben in den Playoffs, sehr gut gespielt haben. Jones ist noch da. Also die Tiefe, die du anfangs angesprochen hast, Christian, ist extrem gut, aber auch auf den Schlüsselpositionen sehr, sehr gut besetzt, die Patriots. Also
das stimmt,
das Backfield ist wirklich extrem stark, so stark wie eigentlich fast noch nie bei den Patriots, muss man sagen, abgesehen von den frühen Tausender Jahren,
ja.
Ist das Backfield, gut, wir hatten die Saison mit
besser Brandon. Als 2014, ja, das könnte vielleicht ein bisschen schon der Maßstab sein, ne?
Also Brandon Browner hat sehr gut gespielt, aber er war halt auch so eine Flaggenmaschine,
ja.
Und Darrell Revis.
Das ist übrigens auch ein bisschen die Sorge, die ich mit Michael Bennett habe. Also der leint sich ja doch schon sehr häufig offside auf.
Ja. Deswegen haben sie die Ford nicht geholt. Nein, aber das Backfield, da bin ich extrem, extrem glücklich, dass das so stark ist. Also ich glaube, die beiden McCordys spielen, werden ihre letzte Saison spielen jetzt und dann gemeinsam in den Ruhestand gehen. Aber beide noch top. Auch Jason letzte Saison nach Anfangsproblemen eine sehr, sehr
gut noch um ein Jahr verlängert.
Ja. Und also, dann die Linebacker, wenn die kommen zurück, dann Hightower, der wieder so ein bisschen zurückgekommen ist, nachdem wir auch ein bisschen Kritik geäußert hatten in den letzten Jahren, zu Beginn der letzten Saison, stark zurückgekommen. Also insgesamt extrem
Jamie Collins
solide.
Ist auch interessant.
Ja.
Also ich glaube, dass wir Alan Roberts dieses Jahr nicht mehr so viel auf dem Feld sehen und ich glaube, das ist eine gute Sache.
Ja, das ist okay. Das finde ich auch nicht schlimm. Auch Eric Rowe, dass er nicht mehr da ist, das finde ich auch nicht schlimm.
Calvin Neu, ich bin sehr gespannt, ob er an seine starke Leistung im letzten Jahr anknüpfen kann. Ob das wirklich so eine Art Einjahresliege war oder ob er das wiederholen kann. Dürfte für ihn technisch gesehen auf jeden Fall ein sehr wichtiges Jahr werden, denn er ist jetzt dieses Jahr in einem Contract hier, also nächstes Jahr wird er Free Agent. Er ist wirklich eine Personalie, bei der ich sehr gespannt bin, wie gut er dieses Jahr wiederholen kann und ob die Patriots dann auch interessiert sind, ihm das entsprechende Gehalt zu geben. Denn es ist schon einfach ein speziellerer Fall. Also er kommt ja so ein bisschen aus dem Nichts, ist bei Detroit ziemlich untergegangen, mäßig. Und ist dann jetzt auch schon ein bisschen was älter, ne? Wie alt wird er sein? 29 oder sowas?
Calvin Neu?
Ja.
Boah, das kann ich dir auswendig nicht sagen. Ich kann es natürlich gerne schnell nachgucken.
Ja, ich bin also nebenbei dabei.
Neues 28.
So ein bisschen 28, ne? Ist ja nächstes Jahr 29. Ist jetzt natürlich Linebacker-mäßig ähnlich wie Running Back, ne? Also, aber ja, ist auf jeden Fall, also für Van Noy persönlich ein interessantes Jahr. Und ich muss sagen, ich mag ihn sehr gerne. Es hat sich so ein bisschen abgeschwächt, nachdem er die ganze Zeit mit diesem Barstool-Dude irgendwie abgehangen hat. Das habe ich irgendwie ein paar Mal gesehen. Da ist er so ein paar Prozentpunkte in meinem Ansehen gefallen. Aber nach wie vor mag ich ihn sehr gerne.
Ja, ich mag ihn auch gerne. Und ich glaube auch, dass Chase Winovich ein extrem guter Pick war für die Patriots. Zumindest hoffe ich mir das. Aus Michigan, der so ein bisschen die Outside-Linebacker-Position spielen kann, der den Situational Pass Rush bringen kann, der so ein bisschen vielleicht so ein Ninkovic spielen kann. Und wenn er wirklich so ein bisschen, weiß ich nicht, um die 3, 4, 5 Sacks holt den Lauf spielt, so wie du immer schön sagst, die Ecken dicht macht, kann er wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich sein für die Patriots. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf Winovich.
Kann man sein. Auf ihn kann man wirklich gespannt sein.
Und ansonsten Lawrence Guy ist halt schön,
ja.
Der letzte Saison extrem gut gespielt hat. Adam Butler, der auch dann spät im Jahr wieder besser geworden ist, da hoffe ich mir, dass er auch das aufrechterhalten kann und vielleicht noch ein bisschen Sprung nach vorne macht. Dietrich Wise hat auch letzte Saison wieder einen Sprung gemacht. Auch da muss man hoffen und auch so ein bisschen erwarten, dass das weitergeht.
Was meinst du mit Derek Rivers?
Bei Derek Rivers bin ich mir, ich habe noch nie eigentlich, sagen wir mal, so eine Spanne von 4, 5 Spielen gesehen, in denen er überhaupt auch nur auf dem Platz war. Ne? Und da fehlt mir einfach die Konstanz momentan. Rivers, der ja auch, glaube ich, sogar vor Wise gedraftet wurde. Ne?
Ja, Rivers war, glaube ich, der erste Pick am Anfang der dritten Runde irgendwie, glaube ich, in dem Jahr.
Da bin ich noch unsicher. Da sehe ich eher momentan jemanden wie John Simon vor ihm, der dann für eben die obvious Passing Situations, Dritter und irgendwie aufs Feld kommen wird. Aber ich glaube, so ein bisschen so, so eine Lawrence Guy, Adam Butler, D-Line auf der Defensive Tackle Position könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Und Danny Shelton haben sie auch gehalten.
Wundert mich, muss ich sagen. Also ich glaube, hast du den Vertrag vor Augen?
Nee, ich habe ihn nicht mehr ganz im Kopf, weil ich glaube, seine sehr, sehr gute Postseason hat ihm dann den Vertrag gesichert nochmal. Also, dass Danny Shelton da ist, nachdem er ja in der Regular Season wirklich sehr abgetaucht war, auch zum Ende der Saison etwas abgetaucht war, hat er dann extrem gute Playoffs gespielt. Ne? Und war
ja, ich weiß nicht, ob er es in den Kader schafft. Hat nur 75.000 garantiert. Ja. Nachdem er wirklich, ich glaube, über eine Phase von 2 oder 3 Spielen in der Regular Season ja auch noch nicht mehr aktiv war. Ne? Also, ja. Aber man kann wirklich sagen, die Tiefe ist in der Defense durch die Bank gegeben. Mhm. Auch in Betracht auf die Safeties, sogar vielleicht 4 tief besetzt, wenn du davon ausgehst, dass J-Mac unter Umständen vielleicht auch mehr wieder Safety spielen wird. Das wirkte ja auch zum Ende der Saison hin so, als wenn er sich mehr in Richtung Safety bewegen würde, zumindest sowohl als auch. Duke Dawson haben wir noch gar nicht besprochen, der im Prinzip letztes Jahr aufgrund von Verletzungen mehr oder weniger fast gar nicht zum Zuge kam. Wer weiß, was er wird. Ja, wie er sich einfinden kann, der berühmte Sprung aus dem ersten ins zweite Jahr, wo eigentlich meistens das meiste persönliche Wachstum der Spieler stattfindet, ist sehr interessant. Ja, Defense kann was können.
Kann was können, ja. Duke Dawson, der ist wirklich völlig in Vergessenheit geraten, auch bei mir, dadurch, dass er letzte Saison kein einziges Spiel gemacht hat. Wurde er überhaupt nochmal?
Er war mal aktiv, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er auch Snaps gespielt hat.
Also ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, aber korrigiert uns, falls es anders war. Aber ich meine, ja, dass er aktiviert wurde, okay, aber ich habe ihn, glaube ich, nirgendwo gesehen. Aber auch, ja, Zweitrunden-Pick. Jemand, der, so wie eigentlich die Patriots sich das erhofft hatten, als sie ihn gedraftet haben, die Nickel-Position spielen soll. Ich bin gespannt. Also, aber das hatten wir gerade schon. Die Defensive Back-Situation bei den New England Patriots ist extrem gut, außergewöhnlich gut, weil wir sonst ja eigentlich es gewohnt waren, dass es einen guten Corner gibt und danach viele Fragezeichen. Wir haben jetzt wirklich einen Top-Corner. Und danach einige wirklich sehr, sehr gute Corner, wo es wahrscheinlich schwierig eher sein wird, alle dementsprechend auch aufs Feld zu bringen.
Ja, gab auch so ein bisschen so diese, in der Analytiker-Szene bei Twitter gab es dann irgendwann mal auch die Diskussion, was ist wichtiger, gute Coverage oder Pass Rush? Auch in Betracht natürlich, dass die Zeiten, die Quarterbacks den Ball halten, immer weniger werden und dann dementsprechend auch die praktischen Möglichkeiten für den Pass Rush zum Quarterback zu kommen natürlich auch weniger werden. Da scheinen die Patriots gerade so ein bisschen stark in die Richtung zu gehen, doch mehr auf die Coverage zu setzen als auf eine sehr prominente Defensive Line, auch wenn sie die Defensive Line nicht vernachlässigt haben.
Nee, das nicht, aber das haben sie auch noch nie gemacht. Also sie haben noch eher meistens Spieler im Defensive Backfield sozusagen akkumuliert, also viele Spieler versucht da reinzupacken, um möglichst vielseitig sich aufzustellen, häufig eben mit 3 Safeties auch zu spielen und haben noch nie wirklich viel Geld in die D-Line gesteckt und haben im Grunde genommen immer versucht, dadurch verschiedene Rotationen zum Ziel zu kommen. Und das machen sie weiter. Das hat letztes Jahr extrem gut funktioniert, weil im letzten Jahr hatten sie, klar, Trey Flowers, aber abgesehen von Trey Flowers hatten sie ja in der D-Line auch keine großen Namen. Also ich meine, Adrian Claiborne, das wurde so hoch beschrien, dieses Signing. Im Endeffekt haben wir alle gesehen, was es gebracht hat, nämlich im Grunde genommen kaum was. Von daher bleiben sie ihrer Linie da treu und ich denke mal, wird gut funktionieren.
Ich denke auch. Wir könnten noch mal einen Blick werfen auf die Special Teams, denn auch da hat sich ein bisschen was getan. Steven Gostkowski wurde wieder unter Vertrag genommen zu einem relativen Standardvertrag, würde ich mal sagen. Mhm. Also im Prinzip mehr oder weniger eine Weiterführung des Vertrages, den er vorher schon unterschrieben hatte, für 2 Jahre. deutlich interessanter ist die Situation um Panther Ryan Allen, der auch einen neuen Vertrag bekommen hat, aber nur einen Einjahresvertrag, der relativ wenig für ihn sein Verbleib in New England garantieren wird. Und was das eben in Frage stellt, ist, dass die Patriots einen Panther gedraftet haben, nachdem sie auch im letzten Jahr mit Bohorkes im Prinzip schon wahrscheinlich das Replacement für Ryan Allen gesucht haben, aber ihn dann an die Bills verloren haben.
Ja, und vor allen Dingen einen Rechtsfuß haben sie da geholt,
genau.
Jetzt zum ersten Mal.
Das heißt, Belichick muss sehr überzeugt von ihm gewesen sein, wenn er kein Linksfuß war, ne?
Also ja, genau, Allen hat, glaube ich, nur um die 100.000, wenn ich mich richtig erinnere, oder ja. 90.000, irgendwie sowas an Signing, also Cap-Hit wäre extrem gering, wenn sie ihn dann rausschmeißen sollten. Ja, ich habe letzte Saison ja auch häufig über beide, sowohl Gostkowski als auch Allen, häufig war ich da nicht so unbedingt sehr angetan von beiden, weil man vielleicht auch einfach auf einem zu hohen Niveau zu viel erwartet von dem Special Team in New England, das generell letzte Saison kein gutes Jahr hatte. Ich hatte es schon mal angesprochen, die Coverage war nicht gut. Gostkowski hatte wieder einige Wackler drin. Ryan Allen hatte einige Wackler. Und ja, da war ich so ein bisschen genervt, muss ich sagen. Ich weiß es jetzt nicht, ob das Signing, was sie gemacht haben auf der Panther-Position, dann Jack Bailey heißt er, ne? Ja, ob das dann wirklich fruchtet, ob das Replacement ist für Ryan Allen oder einfach nur im Grunde genommen ihm so ein bisschen Feuer machen soll, hat bisher nicht
ja,
so wirklich...
Ja, soll schon, es ist nicht nur Feuer machen, also es ist wirklich ein ernsthafter Versuch, den Panther zu finden, mit dem man dann weitergeht, also sonst wird man den nicht in der fünften Runde draften. Jake Bailey hat einen Monsterbein, so wird es immer genannt, also hat wohl wirklich extrem viel Kraft in seinem Schießbein. Schießbein hört sich auch sehr komisch an. Aber was man bis jetzt hört, ist, dass er unkonstant ist, dass er es halt noch nicht auf eine Linie bringen kann. Aber er ist auch tatsächlich in der Lage, ja, viel kurz zu schießen. Naja, er hat viel kurz geschossen. Was interessant sein dürfte, ist, dass er Kickoff-Fähigkeiten besitzt. Und da könnte er natürlich auch nochmal eine deutlich interessantere Rolle spielen. Ne?
Genau. Die Frage ist halt eben nur, das, was du auch angesprochen hast. Power zu haben im sozusagen am Bein ist natürlich eine Sache, aber da gab es schon viele Internet-Sensationen mit Leuten, die den Ball, wer weiß, wie weit schießen konnten. Die Frage ist ja, kannst du ihn mit dem nötigen Backspin an die 3, 4, 5 Yard-Linie kicken in einem hohen Bogen, sodass deine Coverage-Unit den Ball dann aufnehmen kann. Das sind eben die Schwierigkeiten. Also ich glaube, es gibt vielleicht jetzt nicht Tausende, aber einige, die im Grunde genommen den Ball 70 Yards punten können. Die Frage ist einfach nur, kannst du es A, jederzeit abrufen und B, kannst du auch einen 40-Yard-Punt an die, wie gesagt, 3-Yard-Linie panten.
Genau. Ich würde jetzt als einen Punkt nochmal ansprechen, dass es wieder ein relativ typischer Draft für die Patriots war. Sie haben eigentlich, wie gefühlt, jedes Jahr irgendwie immer so ein paar in den späteren Runden was für die Tackles, also für die Lines getan, sowohl Offensive Tackle und Guard, als auch nochmal ein Defensive Tackle gedraftet. Das ist eigentlich so ein relativer Standard-Move und meines Erachtens auch sehr klug. Denn es ist immer schön, wenn man da günstige Replacements hat. Viel runtergetradet, dadurch viel extra Kapital angesammelt. Auch im nächsten Jahr haben die Patriots jetzt mittlerweile schon wieder, ich glaube, 4 extra Picks oder so. Ich meine 3 Compensatory oder 4 Compensatory Picks sogar, ne? Und noch einen getradet, meine ich. Weißt du noch, welcher das war? Wie so ein Viertrunden-Pick oder sowas. Auf jeden Fall für den nächsten Draft wieder gut aufgestellt.
Ich meine, ein Viertrunden-Pick, war das nicht für, ja doch, ich meine, ein Viertrunden-Pick von Washington, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Na, ich habe es auch nicht mehr so ganz vor Augen. Aber wenn man über dieses Jahr hinaus denkt, ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich auch in das Jahr darüber hinaus gucke, weil du auch von dem Jahr darüber hinaus Rückschlüsse auf dieses Jahr ziehen kannst unter Umständen. Sieht ganz gut aus. Salary Cap Space ist nicht übermäßig viel da, aber eine Menge da. Ich glaube, Stand jetzt ist 60 Millionen. Allerdings ist Tom Brady nächstes Jahr noch nicht unter Vertrag. Und ein paar andere Free Agents gab es auch noch in 2019, aber nicht mehr so richtig viele.
Nicht mehr so wie in diesem Jahr.
Bitte?
Nicht mehr so wie in diesem Jahr.
Nee, definitiv nicht. Also ich glaube, da war nur noch eine, ach, Calvin Neu war, glaube ich, eine Position, wo ich dachte so, okay, das könnte nochmal interessant werden. Ansonsten war da, glaube ich, nicht mehr so viel. Devin McCourty hatten wir eben schon angesprochen. Da könnte es sehr gut sein, dass er in Ruhestand geht. Aber insgesamt sieht alles gut aus. Meines Erachtens, die Offense ist halt die große Frage, ne? Wenn man jetzt überlegt, ist das Team besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt?
Ja, also ich würde sagen, insgesamt schon, weil man einfach noch mehr Möglichkeiten hat. Gerade auf der Wide Receiver Position werden wir sehen, wie sich das Ganze darstellen wird. Josh Gordon, du hattest es kurz nochmal angesprochen, ist natürlich eine Hoffnung, die ich noch habe. Und wenn das passen würde, weil ich jetzt einfach mal von den unter Vertrag genommenen mindestens mal noch zwei streichen werde oder drei, Demaryius Thomas allen voran. Ist das eine Offense, die relativ intakt geblieben ist, die gute Spieler dazu geholt hat, First Round Wide Receiver bekommen hat, das Backfield ist komplett geblieben. Einzig, wie gesagt, die Tackle-Position ist mein größtes Fragezeichen. Ansonsten eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar besser.
Ah, okay. Sind wir
Und
weiter?
weil ich glaube, Brady wird eine Saison spielen wie letztes Jahr, vielleicht sogar besser. Ich glaube, Brady ist momentan wieder auf einem Level, auf dem er im Grunde genommen kaum schlagbar ist. Einfach was seine Fähigkeiten angeht, seine mentale Fähigkeiten angeht. Das heißt, ich glaube auch, wenn alle immer darüber reden, 41 Jahre, 42 Jahre, 43 Jahre, macht bei Brady jetzt keinen Unterschied. Er ist eigentlich besser geworden ab, sagen wir mal, Ende der 30er Jahre. Bis jetzt wurde er eigentlich fast stetig besser, beziehungsweise ist auf einem Top-Niveau geblieben. Und das Backfield ist zusammengeblieben. Du hattest Sony Michel angesprochen, von dem du erwartest, dass er ein bisschen mehr ins Passing-Game mit reinkommt. Das, glaube ich, wird passieren, weil du hattest selber gesagt, das war vielleicht ein bisschen viel im letzten Jahr. Und wenn man sich Spieler anguckt wie Shane Vereen, James White, die haben auch ein bisschen gebraucht, bis sie dann im Super Bowl 13 Bälle gefangen haben. Also das haben die auch nicht in der ersten Saison geschafft, sondern in Jahren 2, 3, 4. Das heißt, da glaube ich, haben sie eine unglaubliche Waffe in dem Backfield. Gronk, klar, kann man nicht ersetzen. Da gibt es auch jetzt keine Möglichkeit, irgendwie ihn zu ersetzen. Aber die Wide Receiver, mit denen man, glaube ich, sehr viel, sehr schöne, kreative Sachen machen kann, könnten der Offense wirklich nochmal einen kleinen Boost geben. Und deswegen würde ich sagen, sie sind vielleicht sogar besser.
Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Also ich finde, Offensive Line und die Offensive Line ist meines Erachtens wahrscheinlich gleichbleibend, denke ich mal. Davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied geben wird. Ich habe eine relativ hohe Meinung von Isaiah Wynn. Und ansonsten hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Die Akteure sind alle noch relativ jung. Das heißt, da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass sie irgendwie von einem Jahr aufs nächste eine Klippe runterfallen. Tom Brady hat in der Regular Season meines Erachtens im letzten Jahr ein verhältnismäßig schwaches gehabt. Hat sich aber in den Playoffs wieder gezeigt, dass er Tom Brady ist und gerade gegen San Diego und KC, beziehungsweise nicht San Diego, sondern gegen die Chargers und KC verdammt hohe Leistung abgerufen. Das heißt, er hat gezeigt, er kann es noch. Ne? Also es geht nicht mehr darum, dass er es nicht mehr kann. Ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt ein besseres Jahr haben wird. Ich hoffe es stark. Denn von der Regular Season war ich bei Tom Brady nicht so richtig überzeugt. Was die Passempfänge angeht, da ist natürlich einfach ein großes Fragezeichen. Wir hatten mit Gronk im letzten Jahr einen Spieler gehabt, der zwar immer noch Klatschmomente hatte, wo er extrem gut war, aber generell nicht mehr der Gronk der alten Zeit war. Das heißt, was wegfällt, ist nicht der alte Gronk, sondern der Gronk aus dem letzten Jahr, wo der Verlust dann nicht ganz so groß ist. Was die Wide Receiver-Position angeht, deutlich besser geworden, hoffe ich. Also viel schlechter als letztes Jahr geht es ja kaum. Ich meine, gut, wir hatten Gordon, der reingekommen ist und über, weiß nicht, wie viele Spiele waren das, 8, 9 Spiele gut produziert hat. Aber danach war halt nicht mehr viel da. Jetzt haben wir mit N'Keal Harry und Dontrell Inman vielleicht Demaryius Thomas und natürlich Jules eine deutlich breitere, bessere und breitere Ausstellung. Dazu das Running Back Core, das meines Erachtens nochmal eine Spur besser geworden ist, gerade mit Damian Harris, der vielleicht mehr so diese Grinding-Tätigkeit übernehmen könnte, ne? Und Sony Michel, der dann ein bisschen flexibler wird und James White dann natürlich seinen üblichen Stuff macht. Rex Burkhead, der dann wahrscheinlich eher so eine Backup-Rolle übernehmen wird, vermute ich mal. Ist das Running Back Core gleichbleibend bis vielleicht leicht besser geworden? Insofern sieht es für mich eher nach Stagnation aus, mit viel Potenzial. So würde ich es, glaube ich, nennen.
Oh mein Gott, das ist schwierig. Stagnation mit viel Potenzial.
Also nicht unbedingt besser geworden, aber vielleicht doch. Ja, das ist blöd. Also, das hätte man besser machen können, ne? Aber ja. Ich bin dann noch sehr skeptisch, was das angeht, weil ich auch, was Tom Brady angeht, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass er irgendwie großartig jetzt anfängt, schlechter zu werden. Ich habe einfach nur gesehen, was er letztes Jahr gemacht hat. Und ja, ne, es ist halt die Frage, war das ein Einjahresding oder ist das so die Einleitung von was schlechter werdendem? Ich weiß es nicht. Aber dann haben wir ja noch Jared Stidham, der...
Nein, ich glaube, bei Brady, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er, also ich kann mir nur vorstellen, dass er nochmal besser wird. Letzte Saison war eine gute Saison. Klar gab es in der Regular Season, es gab im Grunde genommen viele Interceptions für Bradys.
Also für Tom Bradys Verhältnisse war es keine gute Saison, ne?
Ich weiß nicht, er hat den Super Bowl gewonnen, hat in den Playoffs...
Nee, ich rede von der Regular Season, also die Playoffs waren groß, also
der Super Bowl. Aber auch in der Regular Season, er hat in der Regular Season wirklich auch nicht unbedingt das so leicht gehabt, wie in den Jahren davor. Also Gronk war nicht mehr der Gronk, den wir kannten, dann kam Josh Gordon rein, er hatte keinen Danny Amendola mehr... Chris Hogan hat total abgebaut. Ja. Er hatte Jules die ersten vier Spiele nicht. Er hatte neue Spieler, er hatte einen neuen Left Tackle, er hatte einen Rookie Running Back. Also es waren auch viele Sachen, die jetzt nicht so easy waren. Und ich glaube, er hat viel probiert. Er hat für seine Verhältnisse dann einfach viele Interceptions. Und das hat das Bild so ein bisschen getrübt. Nichtsdestotrotz hat er einfach das Team nach vorne gebracht und hat einfach auch wieder gut gespielt. Von daher, ich mache mir über Brady überhaupt keine Gedanken. Wie gesagt, die O-Line in der Offense ist so die einzige Frage und das war es für mich.
Für mich eigentlich weniger. Ja gut, aber es ist ja auch schön, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Das macht es ja natürlich auch ein bisschen spannender.
Ja.
Tendenziell würde ich sagen, sind wir soweit durch?
Ja, würde ich auch sagen.
Haben jetzt auch eine lange Folge hingelegt. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen soweit. Ihr kennt den üblichen Aufruf. Erzählt einem Freund, einem Bekannten von unserem Podcast, der davon profitieren könnte. Oder bewertet uns bei iTunes. Oder schreibt uns bei Twitter. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir mit euch in Kontakt treten können. Macht das. Ich warte eigentlich nur darauf, genau, dass Felix die Musik startet. Und Philipp bastelt noch so ein bisschen hier rum. Und dann, bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen und bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, NFL Tuesday und vielleicht auch Petspot. Bis dahin, ciao!